You know, in the 1920s, they used to talk about a thing called global cooling. They thought it was cooling. Now they think it's warming. Now they're saying, well, maybe it's not warming because this has been a disaster. And this is not just in a small area. This has been, so now they call it climate change. And now they're calling it, that's not working that well either because people got wise to it. So now they call it extreme weather. I noticed they're using the word extreme weather. I think you're always going to, it's called weather. I just think we have much bigger problems.
Das war der wiedergewählte US-Präsident Donald Trump, der aller Voraussicht nach die Klimapolitik der Vereinigten Staaten um Jahre zurückwerfen wird. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ und wir sprechen hier jede Woche über die drei wichtigsten Nachrichten aus Klimapolitik, Klimaentwicklung und der Forschung. Ich bin Susanne Schwarz, ich leite das Ressort Wirtschaft und Umwelt bei der TAZ und ich spreche heute mit meiner Kollegin Katharina Schipkowski, ebenfalls von der TAZ. Hallo Katharina.
Hi. Ihr hört die Folge vom 8. November 2024 und wir sprechen heute über die Konsequenzen, die der Wahlsieg von Donald Trump für das Klima haben wird. Dann geht es um Boykottaufrufe und Gegenveranstaltungen zur Weltklimakonferenz und zum Schluss sprechen wir über aktuelle Berechnungen des UN-Klimadienstes Copernicus, nach denen die Temperatur auf der Erde in diesem Jahr erstmals 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau liegen wird.
Ja, wir haben ja eine politisch krasse Woche hinter uns. Also Donald Trump hat die US-Wahl gewonnen. In Deutschland ist die Regierung auseinandergebrochen. Das heißt, hier sind wir jetzt ja plötzlich im Wahlkampf. Aber wir wollen heute auf die USA gucken und auf die Frage, wie schlimm ist Trumps Wahl für das Klima? Denn dass sie nicht gut ist, den Beweis muss man, glaube ich, nicht mehr antreten. Trump hat den Klimawandel ja immer wieder geleugnet, beziehungsweise später dann in Anführungszeichen nur noch die Tatsache, dass der Mensch und die Treibhausgase dafür verantwortlich sind. Klimaschutz und Klimapolitik hat er immer wieder als Schwindel oder Betrug bezeichnet. Also ja, klimapolitischen Fortschritt kann man da schon mal nicht erwarten.
Nee, das wirklich nicht. Aber die Frage ist, wie viel Rückschritt müssen wir erwarten? Mhm. Und das ist natürlich zum Teil jetzt noch spekulativ. Und man muss auch sagen, unter Joe Biden haben die USA im vergangenen Jahr eine Rekordölproduktion hingelegt. Man kann also auch nicht sagen, dass das jetzt eine blütenreine Klimapräsidentschaft war. Und das wäre es wohl auch mit Kamala Harris nicht gewesen, die ja auch bisher schon Vizepräsidentin war. Aber es gab da eben doch einige Fortschritte in der vergangenen Legislaturperiode. Biden hat das Klimaziel der USA für 2030 deutlich hochgesetzt. Das alte stammte noch aus der Obama-Zeit. Biden wollte die Emissionen stärker reduzieren. Immer noch nicht genug zwar, aber immerhin stärker. Er hat versprochen, das Stromnetz bis 2035 zu dekarbonisieren. Und vor allem, er hat das bisher größte Klimapaket der USA auf den Weg gebracht.
Genau, das ist der Inflation Reduction Act. Also er hat das vorausschauend auch gar nicht mit Klima benannt, sondern gesagt, das ist ein Wirtschaftsprogramm, das soll Inflation reduzieren. Und ja, letztlich ist es ein gigantisches Investitionspaket. Also da gibt es Steuererleichterungen oder vergünstigte Kredite für erneuerbare Energien, E-Autos, effizienteres Heizen von Wohnhäusern. Also für alle möglichen im weitesten Sinne grünen Technologien. Und diese Förderungen, die sind nicht gedeckelt. Und Schätzungen kommen auf 400 Milliarden bis 1 Billion US-Dollar Subventionen. Also ja, schon richtig viel Geld.
Trump hat jedenfalls in Aussicht gestellt, dass er den Inflation Reduction Act gern absägen würde. Ob er das dann wirklich komplett tun wird oder überhaupt kann, ist allerdings fraglich. Und im Kongress gibt es durchaus auch RepublikanerInnen, die sagen, Moment mal, diese Subvention, die kommt uns auch in unserem Wahlkreis gelegen. Das bringt ja Investitionen und Jobs mit sich. Das heißt, da gibt es schon Fans vom Inflation Reduction Act. Aber abschwächen wird Trump das Paket sicher und auch deutlich, davon kann man ausgehen. Und er wird auch sicher die ganze Infrastruktur für Nachhaltigkeit schwächen, zum Beispiel die Umweltbehörde zusammenstreichen. Das war auch schon während seiner ersten Amtszeit so. Und zusätzlich will er die fossile Industrie fördern. Also die USA sind sehr klimaschädlich, historisch wie aktuell, aber mit Donald Trump werden sie noch mal viel klimaschädlicher werden.
Ja, und dann ist ja da auch noch die Frage der internationalen Politik. Also bei seiner ersten Amtszeit ist Trump ja aus dem Pariser Weltklimaabkommen ausgestiegen. Das dürfte jetzt auch wieder auf der Tagesordnung stehen. Da könnte man sagen, ja gut, das ist ja ein Abkommen, das lässt den Staaten bei ihrer Gestaltung des Klimaschutzes total freie Hand. Also ob Trump da drin bleibt und einfach nichts macht oder ob er gleich aussteigt, ist irgendwie auch egal. Aber ja, ob sein Schwergewicht bei den Emissionen bei Verhandlungen mitmacht oder nicht, das wirkt sich natürlich auch auf den Rest der VerhandlungspartnerInnen aus. Und ja, das gilt vor allem auch für Finanzfragen. Also bei seiner letzten Amtszeit hat Trump die Klimafinanzierung eingestellt, also die Zahlungen für Klimaschutz und Klimaanpassung an den globalen Süden. Und wie viel da fließen muss, das wird ja unter dem Paris-Abkommen auf den Weltklimakonferenzen verhandelt. Jetzt ab der kommenden Woche in Baku, in Aserbaidschan zum Beispiel. Und da soll es unter anderem darum gehen, wie es ab 2025 weitergeht mit der Klimafinanzierung. Ja, und jetzt ist zwar noch Joe Biden Präsident, aber wahrscheinlich wird sich die Delegation, die US-Delegation trotzdem schon einigermaßen zurückhalten, würde ich tippen. Also sie kann ja jetzt nichts versprechen, wo schon klar ist, dass Trump das direkt nach der Amtsübernahme wieder absägt oder absagt. Und wenn dann insgesamt weniger Geld in den globalen Süden fließt, wo dann Länder eben weniger in Klimaschutz investieren können, dann wirkt sich Trumps Präsidentschaft noch weit über die Grenzen der USA hinaus klimaschädlich aus.
Während seiner letzten Amtszeit gab es eine Gruppe aus Bundesstaaten und Städten und Organisationen, die sich We Are Still In nannte. Die sind wie so eine Art Vertretung der USA auf die Weltklimakonferenzen gefahren, um den verbleibenden progressiven Teil des Landes zu repräsentieren. Und die haben da natürlich kein Verhandlungsmandat und können nichts für die USA versprechen. Aber es wirft schon ein Licht darauf, es liegt ja auch nicht alles an der Bundesebene und an Trump. Es gibt Bundesstaaten, die die Energiewende von ganz allein vorantreiben. Und das ist jetzt zwar wirklich nur ein kleiner Silberstreifen am Horizont und macht die Gesamtlage jetzt nicht plötzlich gut, aber es gibt halt schon auch Dinge, für die ist Trump als Präsident gar nicht zuständig. Die laufen nicht auf Bundesebene und die gehen dann vielleicht auch weiter.
Wir kommen zu unserem zweiten Thema. Wir nehmen diese Woche ja am Donnerstag, also am 7. November auf und heute sind noch 4 Tage bis zu der 29. Weltklimakonferenz in Baku in Aserbaidschan und da werden wir natürlich ausführlich auch drüber berichten in den nächsten 2 Wochen, 2 Wochen geht die. Wir wollen aber heute erstmal auf 2 andere Veranstaltungen blicken, die aber ganz eng damit zusammenhängen, nämlich auf 2 Gegen-COPs. COP steht ja für Conference of the Parties, also für die Vertragsstaatenkonferenz, in dem Fall der Klimarahmenkonvention. Genau, deswegen heißen auch die Gegenveranstaltungen Gegen-COPs. Eine von denen läuft gerade schon, das ist die Anti-COP in Oaxaca, Mexiko. Die hat Anfang der Woche angefangen und endet am Samstag. Und zu der zweiten könnte man sogar noch hingehen, denn sie findet diesen Sonntag in Berlin statt. Und das ist die Good-COP. Der Initiative Überleben.
Ja, was bedeutet es denn, eine Gegenveranstaltung zur Weltklimakonferenz zu machen? Also die VeranstalterInnen rufen damit zum Boykott der offiziellen Konferenz in Baku, Aserbaidschan auf und argumentieren, dass es nicht nur nichts bringe, sich dort zu beteiligen, sondern dass es sogar schade. Denn letztlich diene die Teilnahme von NGOs an diesen Konferenzen primär dem Greenwashing und dem Whitewashing dieser Veranstaltungen. Also der Schönfärberei einer Politik, die Klimaschutz und Menschenrechte mit Füßen tritt.
Die Good COP, die am Sonntag in Berlin stattfindet, richtet sich mit diesem Aufruf vor allem an NGOs. Also von denen fahren ja sehr viele jedes Jahr auf die Klimakonferenzen. Und ja, der Tenor ist quasi, ja, man könnte sagen, so ein bisschen hört auf, euch als Feigenblatt herzugeben. Also die Anwesenheit und die Beteiligung, die schaffe sozusagen gesellschaftliche Legitimation. Ja, und die ja diese Beteiligung, das wird fast wie so eine Art Täuschung der Öffentlichkeit interpretiert, würde ich sagen. Also in dem Sinne, dass man, wenn man als Greenpeace zum Beispiel oder Brot für die Welt oder so, wenn man da dahin reist, dass man wie so eine Art Statistin für eine Simulation von Klimapolitik eigentlich herhält. Oder eben mindestens für eine Klimapolitik, die viel, viel, viel zu schwach ist.
Ja, jetzt ist ja die Frage, haben die damit recht? Oder ist es nicht doch besser zu verhandeln, auch wenn die Ergebnisse oft frustrierend sind? Aber ja, mit Staaten wie Aserbaidschan, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder dem Iran würde man sonst ja wahrscheinlich überhaupt nicht übers Klima reden. Und da könnte man doch sagen, ist es besser, dass auch die sich mal Gedanken machen, sich rechtfertigen müssen, als wenn das einfach gar nicht passieren würde.
Ja, da wenden die VeranstalterInnen der beiden Gegencops ein. Was bringt es, wenn auch diese Staaten halt Abkommen mit unterzeichnen, an die sich dann aber am Ende niemand hält? Da muss man eigentlich gar nicht mit dem Finger auf die anderen zeigen, sondern auch Deutschland und die anderen europäischen Länder sind ja nicht auf Kurs, die verschiedenen Abkommen, allen voran das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Und wir haben auch gerade in der letzten Folge vor einer Woche darüber gesprochen, dass die Welt derzeit auf eine Erhitzung von eher 3,1 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts zusteuert, entgegen der internationalen Verpflichtungen zu einer Obergrenze von 1,5 oder zumindest deutlich unter 2 Grad.
Ja, und auch mit anderen Abkommen, die in den vergangenen Jahren auf den Konferenzen beschlossen wurden, sieht es nicht besser aus. Bei der COP26 in Glasgow etwa haben sich im Jahr 2021 145 Länder verpflichtet, die Entwaldung noch in diesem Jahrzehnt zu stoppen und die Renaturierung geschädigter Waldökosysteme zu beschleunigen. Ebenfalls haben sich 100 Staaten einer Initiative angeschlossen, um den Methanausstoß bis 2030 um ein Drittel im Vergleich zu 2020 zu senken. Diese freiwillige Selbstverpflichtung über die Methanreduktion wurde im folgenden Jahr in Sharm el-Sheikh konkretisiert und in Form des Global Methane Pledge, also dem globalen Methanpakt, von 158 Staaten unterzeichnet. Aber mit der Umsetzung sieht es bei beiden Abkommen wirklich schlecht aus. Tatsächlich hat die globale Entwaldung seit dem Beschluss über den Abholzungsstopp sogar zugenommen, wie eine Anfang Oktober veröffentlichte Analyse ergab. Und auch die Konzentration von Methan in der Atmosphäre wurde seit der letzten Klimakonferenz nicht reduziert, sondern steigt aktuell weiter an.
Ja, da kann man schon irgendwie zu dem Schluss kommen, dass diese Klimakonferenzen nichts bringen oder zumindest sehr wenig für den großen Aufwand und die große Aufmerksamkeit, die sie bekommen. Und ja, das Gefühl haben und artikulieren ja auch immer wieder viele. Ich finde, man darf nicht vergessen, dass es da eben auch um viel Geld geht, vor allem für die Länder des globalen Südens. Und auch wenn diese zugesagten Gelder eben bislang immer noch nicht reichen, ist es doch die Frage, ob ohne diese Konferenzen überhaupt nennenswert Mittel fließen würden. Und für die kleinen Pazifikstaaten und andere Länder, die in ähnlichem Maß jetzt schon in ihrer Existenz bedroht sind, bedeutet es auch immer eine große Bühne, dieser Bedrohung auch Ausdruck zu verleihen und die Länder des globalen Nordens an ihre Verantwortung zu erinnern. Das kann man ja wiederum nicht oft genug machen. Von daher würde ich sagen, die Konferenzen, die bringen schon was, aber nicht unbedingt das, was man ihrem Namen nach von ihnen erwarten würde, nämlich Klimaschutz. Also sie sind, sie sind zumindest weit entfernt von dem, was nötig wäre.
Ja, noch einmal kurz zurück zu den beiden Gegencops. Also wir nehmen jetzt nicht an, dass ihr noch bis Samstag nach Mexiko wollt. Da könnt ihr dann aber in der Taz wahrscheinlich was über den Ausgang der Anti-Cop lesen. Und in Berlin läuft die Good Cop am Sonntag. Also wenn ihr dahin wollt, müsst ihr euch anmelden und könnt euch natürlich das Programm im Internet angucken. Es geht aber kurz gesagt dabei unter anderem um Postwachstumsökonomie, klimaverträgliche Ernährung, globale Machtverhältnisse und konkrete Handlungsmöglichkeiten.
Jetzt kommen wir zu unserem dritten Thema. Dieses Jahr wird das erste, in dem die Temperatur im weltweiten Schnitt 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau liegt. Apropos weit entfernt von den Zielen des Pariser Weltklimaabkommens.
Ja.
Genau, also das hat der EU-Erdbeobachtungsdienst Copernicus mitgeteilt. Und das Jahr, das ist ja noch gar nicht ganz um. Also das heißt, teilweise beruht diese Angabe noch auf Prognosen. Aber aufgrund der bisherigen Temperaturen in den ersten 10 Monaten des Jahres sagen die MeteorologInnen eben, es ist praktisch sicher, dass wir über 1,5 Grad landen. Letztes Jahr waren es noch 1,48 und jetzt heißt es bei Copernicus, im November und Dezember dürfte es überhaupt gar keine Temperaturabweichung mehr geben. Also sie müsste echt bei Null liegen, damit es nicht über die 1,5 geht. Und das ist quasi undenkbar.
Ist damit das Paris-Abkommen gebrochen? Da steht ja drin, die Regierungen unternehmen Anstrengungen, um die Erderhitzung bei 1,5 Grad zu halten. Und da kann man jetzt in zwei Richtungen antworten, würde ich sagen. Erstens, ein Jahr bedeutet noch keinen dauerhaften Einstieg in die 1,5 Grad Welt. Es kann ja auch noch mal weniger werden, weil Wetter eben schwankt und manchmal sind Jahre wärmer, manchmal kälter. Also mit dieser Begründung könnte man sagen, das 1,5-Grad-Ziel ist noch nicht gescheitert. Aber zweitens, laut Weltklimarat müssten sich die Emissionen, damit wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten, bis 2030 halbieren. Und das ist ja schon in ein paar Jahren. Und danach sieht es ja leider wirklich nicht aus.
Wenn man sich anguckt, wohin der Trend geht und wohin er gehen müsste, also da scheint es schon absolut illusorisch, dass dieser langfristige Eintritt in die 1,5-Grad-Welt noch abzuwenden ist. Also bisher sinken ja die Emissionen im weltweiten Schnitt noch nicht mal. Das heißt, selbst wenn man unbedingt sagen will, noch sei das 1,5-Grad-Ziel eben nicht gescheitert, dann ist das jetzt ja nicht direkt eine optimistische Botschaft.
Naja.
Aber letzten Endes kommt es natürlich weiterhin auf jedes Zehntel Grad an. Also das heißt, auch wenn das 1,5-Grad-Ziel gerissen wird, lohnt sich's weiter für Klimaschutz zu streiten. 1,6 Grad sind besser als 1,7 Grad und 2,9 Grad sind besser als 3 Grad. Damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gern und lasst uns eine Bewertung und Feedback da. Ihr könnt uns auch gerne eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Und dann möchten wir uns noch bedanken bei Peter Kruse, Anke Viktor, Peter Hiller, Jochen Behrensohn und Thomas Wagner, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Und bei Helmut Frieder, Daniel Holderbach, Roy Cavanna, Philipp Dressler, Saskia Reinbeck, Hilmar Hinz, Jeanette Schuster, Jonas Ibel, Franz Baumann, Bernd Föhringer, Lukas Pechtold, Hugo Bandorf und Heiko Jansen, die uns sogar monatlich oder vierteljährlich mit einer Spende unterstützen.
Danke auch von mir. Ciao.
Ciao.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.